die Eishockey-Show heute wieder live auf YouTube und das Ganze natürlich dann schon mal vorneweg erwähnt. Selbstverständlich auch so, wie ihr es kennt von der Eishockey-Show, auch als Podcast sozusagen direkt nach Beendigung dieser Sendung wird es hochgeladen und auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Aber jetzt sind wir live und in Farbe hier und auch heute bei Ausgabe 3, wenn ich mich nicht verrechnet habe, darf ich euch zunächst mal meine non-kongenialen Partner vorstellen. Zunächst mal Rick Goldmann, auch er ist heute wieder da.
Ein gutes neues Jahr erstmal.
Echt?
Ja.
Du brauchst du so lange, um im neuen Jahr anzukommen?
Dass
du
ja, wir haben ja die Zuschauer nicht gesehen und ich habe ein bisschen freie Zeit gehabt, aber ich habe jetzt das Negligé des Müsigangs abgelegt und freue mich, ich muss sagen, au revoir, tristesse, bonjour, Eishockey-Welt. Nee, Eishockey-Show heißen wir, Gott.
Warst du im VHS-Sprachkurs oder was?
Ja, auch.
Ja. Aber da wäre aber Deutsch übrigens wesentlich wichtiger gewesen.
Das ist schon mal vorneweg.
Ja. Aber Grammatikkurs Part 1.
Bon Noël, wie wir auf Portugiesisch sagen.
Ja. Wie dem auch sei, Rick hat offensichtlich ein bisschen was eintrainiert. Ihr werdet das leider erleiden müssen in den nächsten 2,5 Stunden vermutlich. Wir wissen noch nicht genau, wie lange diese Sendung geht, aber doch. Mike ist auf jeden Fall auch da. Schönen guten Abend, Mike.
Ja, grüß euch, ne? Frohes Neues.
Absolut. Weißt du eigentlich, wie lang sagt man frohes neues Jahr? Ich bin da mal so unsicher. Gibt es da eigentlich eine Regel? Ich habe keine Ahnung. Oder wie lange machst du es denn?
In der Regel 5 Minuten nach 12 und dann ist Ende. Weil dann,
ja,
dann ist auch schon wieder vergessen, dass ein neues Jahr ist ungefähr.
Richtig.
Habt ihr euch was vorgenommen fürs neue Jahr? Also du zum Beispiel, dass du immer anders Polo anziehst?
Nee, oder? Das ist, ich hab das gelernt mal, wiederkehrende Elemente in einer Sendung.
Ja.
Deswegen, wenn ich jetzt mal irgendwann kein Polo mehr hier habe, dann... Ja. Kennt mich keiner
mehr. Da macht man sich zur Marke.
Ja. Im alten Fernsehen nennt man das Sehgewohnheit.
Ja. Ja. Aber der Sesh muss nebenbei ein bisschen als Taxifahrer arbeiten, deswegen hat er seine Taxifahrerjoppen noch an. Aber ist gut, steht dir.
Was hast du jetzt gegen mein Outfit schon wieder? Das lasse ich mir von ihm nicht sagen.
Musst du schnell weg heute? Hast du die Jacke gar nicht ausgezogen oder was?
Nee, du weißt aber noch nicht mal, wie man Style schreibt. Also von daher, wie willst du es überhaupt tragen? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Lass uns ein bisschen eintauchen in das, was heute passieren wird. Und das ist eine Menge. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Aber vorneweg noch, sagen wir einmal, weil es ja auch sich schon ein bisschen etabliert hatte in unseren Podcast-Ausgaben. Einmal Shoutout, Happy Birthday. Ich würde sagen nach Schweden. Tobi Rieder wird heute 29 Jahre jung.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und es hat sich nicht etabliert, sondern du machst es einfach.
Ja, und deshalb hat es sich etabliert. Manchmal muss man seinen eigenen Weg gehen.
Wir wollen auf jeden Fall, was sich etabliert hat in der letzten Sendung, würde ich sagen. Das ist unser YouTube-Kommentarleister. Wir können auch einfach Chat dazu sagen, aber es wäre viel zu einfach. Deswegen nennen wir komplizierter YouTube-Kommentarleiste oder abgekürzt YTL. YouTube.
Ja, nee, was ist denn das L dann?
Leiste.
Ach so.
Commentary Leiste.
Es ist ja schon ein bisschen was los, das ist cool.
Das ist Wahnsinn. Französisch, Englisch, welche Sprache kannst du nicht,
Rick? Ja, er spricht die Sprache des Eishockeys, das ist schon mal ganz klar. Und viele andere Sprachen auch. Er versucht es zumindest und meist beginnt er mit Deutsch.
Ich versuch's. Deutsch ist das Schwierigste für mich, aber es geht gut. Schreibt auf jeden Fall mit rein, auch später, wenn wir Toni Söderholm haben. Jetzt habe ich dir leider vorgegriffen, aber ich wollte es einfach sagen, wenn wir Toni Söderholm haben und ihr habt Fragen jetzt schon, haut sie mal rein, dann schauen wir nachher immer wieder nach. Und so könnt ihr in dieser kleinen, kuscheligen, aber doch so feierlichen und schönen Familiensendung mit uns dabei sein, oder?
Sesh, da freust dich. So ist es. Und deshalb, weil du es schon angeschnitten hast, vielleicht mal zunächst unser Gameplan. What's on today in dieser Show? Mike, hau mal raus, was wir so ein bisschen vorbereitet haben für unsere Eishockey-Fans da draußen. Ah. Ja, lässt sich nicht verhindern, aber wir werden das intensiv besprechen. Brennpunkt Corona. Corona mischt die Liga auf und wird uns natürlich auch in dieser Folge beschäftigen. Dann, Goldi hat es schon erwähnt, führen wir ein exklusives Gespräch mit dem Bundestrainer Toni Söderholm, der uns in Kürze zugeschaltet sein wird. Ich hoffe, wir kriegen es bis dahin hin, dass er nicht so lange warten muss. Das wäre mir dann doch wichtig. Dann reden wir über die Liga, DL, who is hot and who is not. Gucken wir so ein bisschen auf die Trends in einer Phase, die gerade schwer einzuschätzen ist, was wieder Punkt 1 betrifft. Buntes aus der Hockeywelt und eine frische Top 10 legen wir euch auch noch zum Schluss in unseren Einkaufskorb.
Genau, und LJ fragt schon mal, was sagt er zur Trainerentlassung bei den Iserlohn Roosters? Da werden wir definitiv auch bei diesen Themen heute ein bisschen Zeit haben, darüber zu diskutieren.
Genau, aber ich sag mal so, es ist natürlich klar mit Corona ja auch so ein Thema, der eine oder andere sagt, oh nee, nicht schon wieder Corona. Aber jetzt hat es natürlich gerade einen Punkt erreicht, wo wir sagen müssen, ja, es nervt. Es nervt natürlich vor allem den Sport und die Spieler und auch die Zuschauer, die nicht in der Halle können, also euch, das verstehen wir. Aber es ist mittlerweile so dramatisch, dass wir das auch nochmal von der anderen Seite vielleicht beleuchten müssen. Aber bevor wir auch darüber reden. Wollen wir ja noch ein bisschen bunte Freude in diese Runde bringen hier heute.
Ja.
Ja, denn es gab eine sehr kuriose und auch lustige Szene, zumindest wenn man nicht tief im Loch gesteckt hat, dann war es vielleicht lustig, von außen drauf geschaut in der Swiss League, also in der zweiten Schweizer Liga, ich glaube beim Spiel Langenthal gegen Sierre, ist Folgendes passiert, falls ihr es noch nicht gesehen habt, zieht euch das mal rein. Also
das ist das Samboni-Loch. Also da unten drunter wird das Eis normalerweise reingeschmissen. Da sind jetzt Spieler reingefallen. Und wer es von daheim vielleicht kennt, das ist, hat nichts mit Wim Hof zu tun. Also Wim Hof ist ja dieser Eisbody-Freak, der dann immer im Schnee drin sitzt und sich mit Eiswürfeln begießt und sagt, breathe in, breathe out. Da können wir uns fragen, das ist ein Finne. Da können wir einen Toni Söderholm fragen, ob der Wim Hof kennt.
Okay. Zurück zum Thema, mein Freund.
Und die sind da reingefahren während eines Spiels, Mike.
Ja, das Video habe ich auch mal mitgebracht. Ich pausiere mal kurz. Man muss hier auf die beiden Kollegen, ich kann das auch mal groß machen, auf die beiden Kollegen muss man mal achten.
Genau, da sind Higgins
und Montandon. Gehen Richtung Bande, da sieht man sie noch und jetzt sind sie weg.
Schau, wie die nach unten gehen.
Häschen in der Grube.
Da war einfach Ende.
Ne? Hans Glock, kurzer Auftritt.
Jetzt aber komisch, Goldi, weil ich kenne jetzt gar nicht den Fall, dass das Zamboni-Loch, also wo das Eis ja nachher oder den Schnee ja dann nachher reinkommt, dass das direkt hinter der Bande ist, also so unmittelbar daneben. Es wird ja eigentlich, Zamboni fährt rein und dann lässt du das da hinten sozusagen raus, aber dass das jetzt da direkt hinter dieser Bande ist.
Und wer hat's erfunden? Der Schweizer.
Ja, wenn es scheiße läuft, läuft scheiße, würde ich sagen. Ja.
Aber es ist nichts passiert natürlich, sonst würden wir uns jetzt auch nicht drüber lustig machen. Es ist aber sehr kurios und irgendwie ist es schon auch ein bisschen witzig. Es
könnte auch sein, dass... Bitte? Sie sind dann wieder rausgekommen. Hier sieht man sie da.
Das sieht auch aus wie Ronald McDonald gegen Schweden.
Ja, guck mal.
Ja.
Ja. Dann hat sich der. Schau mal, wie nass der ist. Der tropft. Der Spieler selber hat es auch auf seiner Seite gepostet und hat das Ganze auch mit Humor genommen.
Ja.
Ja. Watch me disappear.
Watch me disappear. So, also das haben wir mal so als Einstimmung vorne reingelegt, damit es nicht direkt zu ernst wird.
Das ist richtig.
Ja, aber ernst müssen wir auch noch reden, denn Corona, ich habe es gesagt, mischt die Liga auf und was anderes kann man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen, aber Corona mischt den Sport selbstverständlich auf, aber wir reden hier über die Penny DEL und alles, was das deutsche Eishockey betrifft, nachher auch mit Toni Söderholm wird das sicherlich auch ein Punkt sein rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, aber momentan gibt es 4 Teams, die nicht spielfähig sind mit München, Iserlohn, Wolfsburg und Bietigheim aktuell. Mhm. Und unsere letzte Show war ja, wenn ihr dabei wart, ein sehr fröhliches Weihnachtsfest, was wir da ja gefeiert haben. Kurz vor Weihnachten war es auf jeden Fall. Und Mike, du kannst uns vielleicht mal sagen und unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, was danach passierte. Also sozusagen mal der Spielfilm nach ab Weihnachten eigentlich. Ja. Blend den uns mal ein.
Ja. Weihnachten ist ja grundsätzlich schön, ne? Aber dann kam die U20-Absage.
Ja.
Die Deutschen ja... 2 Spiele, glaube ich, bestritten, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Und dann ging es weiter. Dann hatte die DEL noch gesagt, okay, wir machen die Booster Days. Das heißt, wir verschieben Spiele, wenn sich Mannschaften boostern lassen, weil das eben einfach die oberste Priorität aktuell ist.
Ja.
Dazu wurde das Wintergame abgesagt und verschoben, beziehungsweise. Und dann ging es los. Iserlohn hatte die ersten Fälle. Damit musste das Spiel der Straubing Tigers bei Iserlohn abgesagt werden. Und dann ging es halt richtig rund. Ne? Iserlohn 25 Fälle in der Mannschaft. Die mussten komplett in Quarantäne und sind, glaube ich, größtenteils noch in Quarantäne. Nach Iserlohn hat es dann München getroffen. Das war auch am Anfang des Jahres. Dann kam noch Wolfsburg dazu am 6.1. Und es hat leider nicht abgenommen. Du hast gerade schon gesagt, Bietigheim eben auch in der Quarantäne. Deswegen musste das Spiel gegen Krefeld abgesagt werden. Berlin hat auch 3 positive Fälle. Da ist aber noch nicht weiter bekannt. Straubing, die 2 U20-Jungs, Samanski und Klein, kamen zurück und wurden positiv getestet.
Also ihr seht das auch am Datum, ne? Wie das quasi täglich reingetickert ist, ne? Und manchmal mehrfach leider sogar.
Ja. Und dann haben die Roosters jetzt noch Brad Tepper freigestellt und das kam heute erst raus, also exklusiv sind wir mehr oder weniger.
Brandaktuell,
dass die Roosters eben bis einschließlich 18. Januar keine Spiele bestreiten werden, weil eben einige erst zum 17. Januar aus der Quarantäne rauskommen und damit eben das Return-to-Play-Protokoll der Liga noch durchlaufen müssen.
Ja.
Und damit ist halt aktuell Ende.
Ja, war eine Menge los, eine Menge unschöner Meldungen. Goldi, lass uns vielleicht vorher noch mal kurz auf die Tabelle gucken, weil so haben wir, glaube ich, auch ein Gefühl dafür. Und die Fans wissen das ja auch, vor allem von ihren Mannschaften, für die sie die Daumen drücken immer. Aber dann sieht man ja auch nochmal, was das zur Folge hatte, was gerade alles so als Spielfilm darunter lief. Nämlich, dass selbstverständlich dieser Spielplan komplett geschreddert ist, zerfleddert ist. Und wir natürlich eine Bandbreite haben von 7, 8 Spielen Unterschied ohne Probleme bei den verschiedenen Mannschaften. Und dass sich da natürlich auch total viel getan hat in dieser Tabelle. Also im Positiven wie im Negativen für manche Mannschaften.
Ja, also glaube ich, wenn man jetzt nur bei der Tabelle mal kurz bleibt, du sprichst es an. Das sind schon viele Spiele Unterschied. Man sieht es, die Kölner Haie 39, jetzt weil Straubing drüber steht, zum Beispiel mal 31. Das sind 8 Spiele Unterschied. Mhm. Das heißt auf der einen Seite, du hast keinen 100%ig geregelten Ablauf, wann deine Spiele kommen, also jetzt als Mannschaft, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist natürlich auch, wo man immer mehr reinläuft, wann sollen diese Spiele nachgeholt werden und können sie nachgeholt werden? Ja. Weil wenn immer unterschiedlich Mannschaften ausfallen, heißt ja nicht, dass diese Spiele nachgeholt werden können, nur weil der Mannschaft zurückkommt. Ist denn der Gegner dann auch da?
Ja.
Und das ist natürlich schon was, glaube ich, wo wir vor der Saison alle gehofft haben, dass wir genau in dieses Problem nicht reinlaufen, aber man muss es so sagen, wie es ist, das hat die Liga hart getroffen, definitiv.
Ja. Dann würde ich dich mal fragen, weil ich glaube, das ist etwas, was die Fans da draußen extrem beschäftigt. Jetzt ist man natürlich immer gerne, sagen wir mal, mit dem Blick der eigenen Mannschaft beschäftigt, in erster Linie, und denkt sich, okay, Hauptsache kommen wir durch, so ungefähr, je nachdem, von welcher Mannschaft man Fan ist. Aber
warte mal, ganz kurz, was ist denn das für Tabelle?
Warum? Ich sehe das doch gar nicht, Mensch. Ich habe keine
meine Linie ist noch gebrochen. Ich war mal ganz frech und habe jetzt die Tabelle gerade danach sortiert, also nach den absolvierten Spielen sortiert.
Ah,
das
okay,
heißt jetzt. Aktuell, oben ist Köln, die haben 39 Spiele jetzt gehabt.
Ich war gerade kurz verwirrt.
Danke für den Hinweis, weil ich sehe die hier nicht. Du kannst mir jetzt auch sagen.
Doch, ich habe es gerade gesehen, aber ich war Straubing auf dem 15, da war ich kurz verwirrt. Aber ja, da sieht man es, wie die Spiele auseinandergehen. Sehr gut.
Ich gucke es mir jetzt hier nochmal im Stream an, dann sehe ich es ja viel besser.
So. Ah, jetzt habe ich es wieder sortiert nach Punkte pro Spiel, also wie es offiziell so, jetzt das aussieht. Ist jetzt,
genau, okay, gut, dass du den Hinweis nochmal gegeben hast. Ihr wusstet mehr als ich, sehr schön. Aber da ist jetzt die Frage, Goldi, wie viel Fairness steckt aktuell noch drin?
Also sportlich ist tatsächlich schon schwierig. Also es sind ganz viele Komponenten inzwischen eingetreten, wo man wirklich sagt, das hat man so hart nicht kommen sehen. Ja, ich glaube, es hat sehr gute Interviews gegeben diese Woche, unter anderem Christian Hommel und auch mit Gernot Trippke, die das Thema mal versucht haben, sowohl einmal von der Vereinsseite, von der Clubseite her, bei Christian Hommel, das zu beleuchten. Dann hat es ein paar Aussagen gegeben von Stefan Usdorf, der auch da nochmal nachgefragt hat, ob ihm der jetzigen Situation Auf- und Abstieg Sinn macht. Und Gernot Trippke, der eigentlich erklärt gehabt hat, eigentlich wäre nichts anderes gesagt, dass wir momentan muss man ein bisschen auf Sicht fahren. Es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie schon große Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe das ähnlich. Also man muss da die ganze Zeit eigentlich abwarten, was kann man machen, wie viel kann man noch machen, wann macht es keinen Sinn. Ja. Aber es ist insgesamt einfach eine schwierige, sehr schwierige Situation für die Deutsche Eishockey-Liga. Und nicht bloß für die Deutsche Eishockey-Liga, weil es zieht sich ja weiter in andere Ligen, in andere Sportarten und bis hin zu den Kindern letztendlich. Was ich ja insgesamt Profisport jetzt hin oder her, aber viel schlimmer finde. Weil Eishockey, wie jeder Mannschaftssport, hat es für mich ja viel mehr, als wie den Sport zu vermitteln. Da geht es um Werte, da geht es um, wie man sich in einem Team, in der Gemeinschaft verhält und so weiter. Und ich glaube, das ist momentan echt schwierig. Ja. Und das ist nicht bloß was den Profisport eben betrifft, sondern das muss sich überall durchziehen, diese Problematik momentan.
Ja, weil du aber gerade das auch angesprochen hast, ich glaube, wir können auch mal reinhören in eine Aussage, vielleicht zunächst mal von Gernot Trippke, vom Geschäftsführer der Deutschen Eishockey-Liga. Du hast es schon angesprochen, was er rund um diese aktuelle Lage gesagt hat.
Ja, es wird hinter den Kulissen diskutiert. Ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Wir haben eine klare Vertragslage. Wir werden sicherlich Kontakt aufnehmen mit der zweiten Liga. Da wird es Gespräche geben. Auch da ist die Situation ja nicht anders als bei uns. Auch da wird, glaube ich, mit jedem Spiel, was verlegt wird, mit jeder Mannschaft, die in Quarantäne muss, auch in der zweiten Liga das Verständnis und die Problematik genauso sein wie bei uns. Und ich hoffe, dass man sich dann in den nächsten Wochen auch da zusammensetzen kann und sinnvolle Regelungen findet. Aber wir müssen weiter davon ausgehen, wir haben momentan einen Vertrag und den werden wir sicherlich nicht brechen, sondern wir werden das in Verhandlungswege versuchen zu lösen und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Aber wir werden sicherlich keine Alleingänge machen. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie zwei Leute sitzen und sagen, wir machen jetzt keinen Abstieg mehr.
Genau, also das nochmal zum Thema Abstieg, ja oder nein, weil du das ja auch schon angesprochen hast, dass das von verschiedenen Seiten jetzt auch schon mal die Wortmeldung kam. Stefan Ustorf hat das gemacht. Mhm. Ich habe das Interview selber gemacht. Da sagt er natürlich, und ich verstehe das auch völlig, und mittlerweile sagt er es ja aus einer relativ komfortablen Situation, ja, ne, weil die Nürnberger sich da sehr, sehr gut berappelt haben. Kommen wir nachher auch nochmal zu, wenn wir über Who's Hot und Who's Not reden. Da sind die Nürnberger natürlich im Bereich heiße Mannschaft dabei, keine Frage. Und dann sagt man das ja auch eher aus einer Position der Stärke. Christian Hommel sagt es gerade, tabellarisch, eher aus einer Position der Schwäche. Zumindest, weil die Mannschaft gerade unten drin steht. Natürlich auch durch die Corona-Situation. Hat und zwar aber zweimal getroffen. Also bitterer hat es ja noch keine Mannschaft getroffen bisher. Ne?
Hat er aber auch selber eingeschätzt, hat auch gesagt, genau, das hört sich natürlich jetzt blöd an. Aber grundsätzlich, wenn man drauf schaut, muss man sagen, also ich persönlich...
Genau, das wäre jetzt die Frage. Was sagst du zum Stand der Dinge?
Ich bin ein Fan von der Durchlässigkeit der Liga. Also ich finde, dass ein Auf- und Abstieg hergehört. Und natürlich ist der momentan nicht optimal, weil es gar nicht so viele DL2-Clubs eigentlich gibt, die sich leisten können, wirtschaftlich aufzusteigen. Aber ich glaube, es gehört wieder eingeführt. Ist es aber jetzt der richtige Zeitpunkt, nachdem was passiert ist? Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass du zwingend DL2-Clubs momentan an Gefallen tust, dass sie nach oben gehen. Ich glaube tatsächlich jetzt, sich in den jetzigen Bedingungen wirtschaftlich vielleicht wirklich, weil es um Abstieg geht, in Gefahr zusätzlich noch zu begeben, was definitiv ja vorhanden ist, das ist, glaube ich, momentan einfach nicht die richtige Situation. Und deswegen sollte man es neu überdenken. Ich glaube aber grundsätzlich, ja, Auf- und Abstieg gehört her. Ob der allerdings jetzt in dieser Saison richtig ist, jetzt nach den Gegebenheiten, was passiert ist, das halte ich auch für ein großes Fragezeichen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass sich die alle unterhalten.
Ja, das wird auch definitiv.
Kurz reingrätschen darf, es kam auch schon im Chat von YouTube. Ja. Heute wurde bekannt, dass auch bei Krefeld ein Spieler nach Corona-Infektion isoliert werden muss. Mhm. Es ist noch nicht raus, wer. Aber das wäre natürlich dann die fünfte Mannschaft, die in dem Sinne wegfallen würde. Ja. Und dann mal meine Frage kurz an Rick. Ab wann würdest du sagen, macht es keinen Sinn mehr weiter zu spielen?
Dass also, die Liga pausiert? Ja, ja, ich glaube, macht es denn wirklich Sinn, dass die Liga sich kurz rausnimmt und dann versucht, irgendwie weiterzuspielen? Ist es dann gewährleistet, dass keiner mehr in Quarantäne geht? Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, okay, jetzt nehmen wir alle Quarantäne und danach geht's uns gut. Das kann ja wieder passieren, man hat es ja gesehen. Insofern bin ich da schon eher auf der Seite vom Gernot, der sagt, okay, wir fahren da jetzt auf Sicht weiter, solange das irgendwie geht, versuchen wir das aufrechtzuerhalten und dann schauen wir mal, ab wann es vielleicht wirklich nicht mehr geht. Aber ich glaube, es ist schon vernünftig, dass man momentan jetzt, wo noch Spiele da sind, die Spiele auch versucht zu absolvieren.
Ja, und natürlich spricht man ja auch dann immer schnell nur über das Thema ganz unten in der Tabelle. Ist das jetzt fair gegenüber Mannschaften, die unten drin stecken? Dann könnte man natürlich auch argumentieren, wenn es Richtung Playoffs geht, ist es fair, dass die eine Mannschaft Sechster und die andere Siebter ist, ne? Weil auch da gibt es ja dann die Unterschiede, die sich vielleicht durch Corona bemerkbar gemacht haben und durch Ausfälle. Also da ist insgesamt eben schwierig, eine klassische Fairness gerade herzustellen und dementsprechend musst du es nehmen, wie es ist. Ne?
Genau.
Ich kann es nicht ändern, aber das Olympiafenster ist ja auch noch ein Thema, das hatte Gernot Trübke auch in dem Interview angesprochen, wo man vielleicht auch dann sagen kann, okay, in dieser Phase müssen wir vielleicht auch Spiele nachholen, auch wenn die eine oder andere Mannschaft dann vielleicht auf einen Spieler oder zwei oder drei verzichten muss, aber dass man da nochmal was nachterminiert, wo man eigentlich eine klassische Pause machen wollte. Und irgendwann ist es auch klar, glaube ich, zu viele Spiele en bloc, dann hast du irgendwann ein Problem mit der anderen Gesundheit der Spieler. Absolut. Nämlich nicht mit der Corona-Geschichte, sondern irgendwann bist du platt. Ne? Und, ja. Aber Olympia ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, wo ich es gerade in den Mund genommen habe. Denn ich gucke rüber und er ist uns schon zugeschaltet. Wir sagen schönen guten Abend, herzlich willkommen, der Bundestrainer Toni Söderholm. Servus.
Guten Abend, servus.
Servus. Toni, wir freuen uns. Vielen Dank erstmal für die Zeit. Das ehrt uns, dass du in unserer kleinen Live-Webshow dabei bist hier. Und ja, erstmal die Frage, Gesundheit, alles gut?
Ja, alles gut soweit. Aber wie bei vielen jetzt ist es ja ein bisschen heikel, das Thema jetzt. Man tut, was man kann, so dass man gesund bleibt und achtet auf das, was man kann eigentlich. Aber Stand heute, momentan geht's mir gut.
Toni, ganz kurz vorneweg, als Spieler oder als Trainer, hattest du mal sowas wie einen Angstgegner?
Nein, Angstgegner hatte ich nicht. Also okay. Meinst du jetzt Spieler oder Mannschaft?
Nein, es war eher so eine scherzhaft gemeinte Frage, weil für viele ist gerade der Angstgegner B1.1529, das ist dieses Omikron.
Genau, ja.
Da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen Respekt vor. Weil wir gerade darüber diskutiert haben, du hast es vielleicht auch noch kurz mithören können, weil du schon drauf warst hier bei uns in der Sendung, dass wir natürlich gerade intensiv über die Liga gesprochen haben und um die Problematik. Beschäftigt dich ja sicherlich auch, weil es ja auch Spieler sind, die du im Kader haben wirst Richtung Olympia, die natürlich momentan vielleicht Probleme bekommen oder noch größere Probleme bekommen werden. Wie ist so dein Blick auf das Ganze gerade?
Ja, wie ich schon gesagt habe, das Thema ist heikel jetzt und man macht viele oder man plant halt mit jetzt mit Bleistift. Es ist einfach so. Man steht auf und schaut, was an dem Tag schon in der Früh los ist und dann plant man vorsichtig weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier, aber durch das, dass man auch nicht weiß, wie lange jeder jetzt positiv bleibt und das Ganze, irgendwann wird es für uns auch ein bisschen mehr gespannter Richtung Ende Januar. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht beschäftigt, was die Lage jetzt betrifft. Der Gesundheit von der Spieler und von allen, die mit Eishockey zu tun haben, ist halt das Wichtigste. Sonst haben wir kein Spiel. Und da macht man sich schon sehr viele Gedanken. Und man kommt auch sehr schnell weg von das eigentliche Thema, was sollte so taktische Planungen und so. Und das nimmt Zeit einfach.
Kann Rick jetzt auch sofort zu übergehen. Gold, ich wollte nur ganz nochmal erklären, auch für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, das wird ja theoretisch jetzt insgesamt erstmal ein bisschen besser, das vielleicht auch noch als Einordnung, weil man natürlich zum Beispiel geboosterte Personen, die Kontaktpersonen waren, jetzt nicht mehr in die komplette Quarantäne schicken muss. Da haben sich die Regeln jetzt auch verschoben ein bisschen. Da geht es jetzt auch darum, dass man schneller zurückkommen kann, 10 Tage oder beziehungsweise auch 7 Tage, wenn man sich freitestet. Also das könnte zumindest eine gewisse Beschleunigung geben, das vielleicht nur noch so insgesamt als Einordnung.
Aber lass uns mal bei Olympia schauen, genau. Weil das ist ja eine sehr spezielle Situation. Lass uns mal das Ganze aufdröseln von ganz vorne, Toni. Ja. Stand heute, was weißt du von Olympia? Findet es statt? Das Eishockey-Turnier, es war ja gerade schon wieder die IHF tagt am Donnerstag. Was ist dein Stand der Dinge? Findet es statt? Wie findet es statt? Was weißt du?
Ja, es findet statt. Irgendwas andere Infos habe ich nicht. Ich weiß, dass wir uns am Ende Januar treffen. Ich weiß, dass wir ein paar Tage später nach Peking fliegen. Ich weiß, dass der 4.2. ist der Eröffnungsfeier. Und ein paar Tage später oder kurze Woche später geht's dann los am 10. Februar mit dem ersten Spiel. Es gibt Regeln, was die Quarantäne betrifft. Es gibt Regeln, was Kontaktpersonen betrifft. Wie viele wollen wir die jetzt öffnen? Ich glaube nicht, dass die Regeln vor Ort jetzt irgendwie schärfer sind, als die in Deutschland sind, wenn es zum Quarantänen kommt. Ich gehe davon aus und ich bin mir auch ziemlich zuversichtlich, dass alle wollen ja eine gute Olympiade oder Olympische Spiele sehen. Ob das jetzt im Eishockey ist oder in anderen Sportarten. Wir wollen ja alle, dass die Athleten sich gut fühlen, dass die gesund bleiben, dass die ihre beste Leistungen zeigen können und dass jeder Sportfan sich auf die Spiele freuen kann. Klar, es gibt vieles, der noch hier vorne passieren könnte, aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Athleten und zu schauen, dass die Athleten und alles dafür haben, dass die das Beste zeigen können.
Da passt vielleicht auch gleich die Frage von Hans-Peter aus unserem Chat. Wann wird der Kader stehen? Toni, ihr habt das jetzt verschoben, die Kaderbekanntgabe. Ist die, wenn ihr es bekannt gebt, dann auch endgültig oder könnt ihr dann immer noch ein bisschen was ändern, theoretisch?
Einiges kann sich noch ändern, aber wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir in die kommende ein, zwei Wochen oder so werden wir den finalen Kader präsentieren. Und alles, was danach passiert, sollte noch Verletzungen oder sowas rauskommen. Es wird dann schwierig mit späten Anmeldungen und so. Aber wir haben den Kader jetzt so ein bisschen für uns jetzt intern reduziert und so langsam muss man da auch anfangen, Namen zu streichen. Und da ist ja leider jetzt auch nicht nur das Spielerische, sondern da überlegt man sich ja auch, war ein Spieler jetzt positiv in der letzten Zeit, der könnte ja noch positiv bleiben. Was ist in der Mannschaft los? Wie geht die Welle jetzt durch der Liga? Wer hat gegen wem gespielt? Und da vorbereitet man sich, dass ob jetzt in irgendwelcher Mannschaft noch was passieren könnte. Aber es gibt, das ist der Seite, der wo man so ein bisschen, ja, es ist leicht, dass man da ein bisschen negativ wird, ein bisschen pessimistisch. Aber es gibt die optimistische Seite und die sehr positive Seite. Und das ist das, dass die Spieler freuen sich auf die Olympischen Spiele und die wollen erfolgreich spielen. Und hoffentlich, wie gesagt, in zwei Wochen, dann werden wir den Kader auch bekannt geben. Mhm.
Du bist jetzt, hast dein erstes Spiel, glaube ich, als Bundestrainer im Februar 2019.
Ja.
Ist es, weil du ja mitten reinfällst, deine Amtszeit hat ja mehr oder weniger extrem viel von dieser Corona-Leidenszeit mitbekommen. Ist es jetzt aber diese Planung, weil du auch gerade mit dem Bleistift sprichst und all diese Vorbereitungen, die man treffen muss, ist das die schwierigste Phase oder das schwierigste Prozedere, wie du jemals sowas planen musstest bisher? Olympische Spiele jetzt?
Ja, ich glaube schon, dass das hier jetzt mehrere Themen ist. Es ist ein längeres Prozess. Wir haben den Prozess im Juni angefangen. Im Juni müssen wir schon mehr oder weniger festnageln, wer zum Kader hören. Und da kann man sich auch ein bisschen so Gedanken machen, wie leicht ist es jetzt im Juni zu wissen, wer im Februar 8 Monate später sein bestes Eishockey liefert. Das ist nicht der allereinfachste. Und jetzt mit alle Bedingungen, was rumherum ist, ja, es ist nicht leicht. Aber WM in Riga war auch, da war auch dasselbe Thema drinnen. Das war dasselbe Thema beim Deutschlandcup 2020. Und ja. Das war jetzt auch bei der Deutschlandcup ein Thema jetzt letztes Jahr mit Absagen. Die waren jetzt nicht unbedingt durch Corona. Aber sowieso, hier, die Planungen sind, die sind ein bisschen ein kleines Challenge hier momentan.
Aber Toni, lass mich das nochmal aufnehmen. Also du hast gesagt, im Juni geht es los. Also vielleicht zur Erklärung, der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, möchte da eine Longlist haben, damit die auch von der NADA, vom Nationalen Anti-Doping-Komitee, immer wieder kontrolliert werden können. Alle, die da draufstehen, nur die kann man später auch nominieren. Jetzt sind ja die ganzen NHL-Spieler von dieser Liste schon mal weggefallen. Sehe ich das richtig?
Ja, das
ist richtig. Die konnte man auch nicht auffüllen. Jetzt hast du wahrscheinlich auch immer wieder Kontakt. Wie schätzt du das ein? Hast du momentan die Spieler wirklich, die du willst? Oder ist es momentan so, wie du angedeutet hast, wenn ich jetzt voll planen könnte, wird der Kader vielleicht ein bisschen anders ausschauen?
Ja, vielleicht der eine oder andere, aber im Großen und Ganzen haben wir ganz okay getroffen, glaube ich. Und wie gesagt, wir haben bis jetzt sind die Spieler sehr, sehr positiv und wir werden die Spieler auch jetzt in die kommenden Tage auch mehr über was in der Stand in Peking ist, ein bisschen näher informieren. Aber klar, es ist nicht leicht und wie du auch gesagt hast, in die letzte Monat ist auch 10 von unseren Spielern von dieser Liste weggestrichen oder müssen wir wegstreichen. Und aber wir werden eine gute Mannschaft haben und da bin ich mir 100% sicher.
Vielleicht, Toni, weil wir uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie sowas aussehen könnte. Und wir versuchen ja sozusagen in den Kopf des Bundestrainers da zu schlüpfen. Schaffen es natürlich einfach intellektuell nicht, das ist klar. Aber wir haben es trotzdem probiert. Aber Scherz beiseite, inwieweit hilft es, Toni, jetzt vor so einer besonderen Planung, dass, ich sag mal, das deutsche Eishockey sich durchaus mehr auf dem Globus verteilt hat, vor allem eben auch in den europäischen Ligen? Stichwort eben Schweden. Du kannst das gerne nochmal ausführen.
Schweiz, zwei
Schweiz,
Spieler.
Selbstverständlich,
Entschuldigung. Ich finde es unheimlich wichtig. Und ich kann nur ein Beispiel, ein bisschen für mich selber auch in dem Fall sprechen, dass ich die Möglichkeit hatte, in Schweden und in der Schweiz zu spielen, in Deutschland und in Finnland. Ich sehe das für unsere Spieler und für die Entwicklung von deutsches Eishockey, sehe ich das einfach als ein unglaublich wichtiges Thema, dass unsere Spieler die Möglichkeiten bekommen, in andere Ligen, weil es verbreitet das taktische Know-how von den Spielern, es verbreitet die taktische Reife von unseren Spielern, es macht uns technisch besser, es verbessert unser Tempo im Spiel, dass wir da halt vielfältiger, die Zeit, wo die KHL hat ja so ein bisschen sich verbreitet in Finnland, wo ich noch in Finnland gespielt habe, Und da sind mehrere Spieler dann in die KHL gegangen und im Endeffekt, was da rausgekommen ist, jüngere Spieler in Finnland haben die Möglichkeit, in finnische Liga zu bekommen, zu spielen und die Besten sind dann, oder viele von den Besten sind dann in der KHL gewechselt und kommen von der KHL dann noch stärker zurück in der Nationalmannschaft. Ich finde es ein unheimlich wichtiger Entwicklungspunkt für deutsches Eishockey, dass wir auch uns da verbreitern.
Weil wir hier gerade noch eine Frage bekommen. Die NHL-Spieler haben ja abgesagt, die explizite Frage nach den Spielern, die in der AHL sind. Vielleicht kannst du das auch kurz erklären. Dürften die bei Olympia spielen oder, weil sie einen NHL-Vertrag haben, bis auf Michaelis, glaube ich, können deshalb nicht bei Olympia antreten?
Ja, also ein Spieler, der einen NHL-Vertrag hat, sagen wir jetzt wie hier der JJ oder Lukas oder die Jungs stehen ja unter Vertrag mit NHL-Vereinen, die sind nicht verfügbar für Olympia. Der einzige mögliche Spieler für uns wäre der Mark Michaelis gewesen, aber der hat sich leider in der letzten Zeit ein bisschen verletzt und der wird für die kommende Zeit auch dann ausfallen.
Wenn du dir den Kader so anschaust, jetzt insbesondere auch von den NHL-Absagen, also Mo Seider hat einen Wahnsinnsprung gemacht, der bei dir zum Beispiel Überzahl spielen würde und hat es auch bei der letztjährigen WM schon gespielt, kriegt viel Unterzahl und Überzahl Eiszeit in Detroit. Leon Gawanki spielt in der AHL sehr starkes Überzahlspiel, hat letztes Jahr bei der WM Überzahl gespielt. Jetzt fehlen dir da natürlich schon Schlüsselspieler. Wenn du dir deinen Kader jetzt aktuell so anschaust, gibt's da was, wo du sagst, oh, da habe ich nur ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Bauchweh an manchen Stellen? Oder was gefällt an deinem Kader ohne die NHLer momentan besonders gut?
Ich glaube, der Zusammenhalt wird unsere Stärke sein. Ich glaube, dass die Identität von den Jungs wissen, was unsere Identität ist. Und da brauchen wir nicht mehr sozusagen daran so viel arbeiten. Die Jungs wissen, zu welcher Kabine die kommen. Mit den zwei Spielern Seider und Gawanke, die haben bei uns jetzt die Überzahl gespielt beim WM und das ist sicherlich auch eine kleine Baustelle, den wir insgesamt in deutsches Eishockey nicht nur bei den Herren haben, aber die Position Powerplay-Verteidiger ist ein Position, wo wir uns verstärken müssen, auf alle Fälle.
Hier kommt auch gerade noch die Frage rein, wenn man es auch vorher gesehen hat. Paul Vinzenz fragt, kann Masek kommen? Gibt es zu Masek noch Kontakt? Ist er noch willig und bereit, Nationalmannschaft zu spielen?
Ich hatte mit Brooks vor, es ist schon länger her, ein bisschen Kontakt über seine Lage und der Brooks war da ganz offen und gesagt, dass er war aus verschiedenen Gründen nicht dabei in der Zeit, wo ich da war und er wollte sich auch nicht sozusagen jetzt reinmischen und sagen, jetzt ist Olympia, jetzt habe ich wieder Möglichkeiten zu spielen und der hat sich deswegen auch gesagt, dass es für ihn ist es dann vollkommen in Ordnung, dass die Jungs, die jetzt die letzten drei Jahre bei mir für diese Möglichkeit gekämpft haben, dass die auch die Möglichkeit bekommen dann. Und deswegen ist der Brooks aus unterschiedlichen Begründungen da jetzt zu den Turnieren nicht gekommen und werde auch nicht bei Olympia sein.
Ja, da fällt mir dann ein, inwieweit ist es einfach oder schwieriger, Spieler aktuell auch zu überreden? Also ich habe ja gelesen zum Beispiel einen Corby Holzer, der ja wieder jetzt auch in der Liga aktiv ist, wieder fit ist, für dich sicherlich auch ein wichtiger Spieler, der sofort gesagt hat, zu Wasser, zu Land, zu Luft, völlig egal, ich marschiere dahin, ich gehe da zu Fuß nach Peking, das mache ich in jedem Fall, wäre nochmal ein Highlight für mich, aber ist das jetzt gerade in der Lage, Peking, wenn man nicht weiß, wenn es nachher einen Corona-Fall gibt, muss man eventuell lange in Quarantäne, diese Probleme gibt es ja alle rund um dieses olympische Turnier. Musst du mehr Spieler überreden oder ist das immer noch aktuell für dich, okay, Olympia, ich rufe einen an und alle sagen sofort, let's go, I'm coming.
Also da stehen wir momentan bei einer Rate von 99%, wo die Spieler sehr positiv sind. Da haben wir wirklich bis jetzt nur einzelne Fälle von Spielern, die nicht dabei sind. Aber wir können nur dieses Info, was wir bekommen, weiterleiten zu den Spielern und das zusammenfassen. Das ist die Offenheit da mit den Spielern über die Infos, die wir haben. Einfach offen kommunizieren. Und ich bin zuversichtlich, dass alles gut läuft und es wird eine sehr gut organisierte olympische Turnier. Ich habe auch einige Berichte gesehen von China, oder Peking, die mir nicht jetzt so freuen. Aber ich sehe das ein bisschen so, dass wie man findet sich ein Restaurant, wo man essen will. Dann nimmt man halt die besten Reviews weg und man nimmt die schlechteste weg und irgendwo in der Mitte trifft man sich und dann ist es vielleicht die Wahrheit irgendwo da inzwischen. Aber dass wir jetzt blind sagen, dass Peking oder China jetzt die einzige Land oder Stadt ist, wo Kakerlaken leben, glaube ich, dass wir täuschen uns. Und ich glaube, das ist alles da picobello und korrekt. Nein, es ist in fast in jeder Land irgendwas los. Unsere Aufgabe ist, dass wir vorbereiten uns auf Eishockey. Und deswegen fliegen wir auch hin, um Eishockey zu spielen. Und das aber so gut, wie wir können.
Du hast das Mindset schon ein bisschen angesprochen. Ist es momentan so, dass du mehr Trainer bist oder mehr Psychologe?
Trainer. Ich glaube, dass die ganze Zeit, was ich jetzt die letzten Jahre, wie ich mit den Spielern kommuniziert habe, habe ich versucht, so offen zu reden wie möglich von meinen Gefühlen und von meinen Gedanken, was die Spieler treffen. Ich versuche mich so ehrlich und wie möglich in der Lage von den Spielern zu setzen und da einfach ja offen zu kommunizieren. Klar, es gibt die eine oder andere Spieler, der vielleicht sich mehr austauschen will als der andere, aber da brauchen wir eigentlich nur an unsere Führungsspielern, wie Mo Müller oder Corby oder Holzi oder Nöbi, die es gibt mehrere Spieler, die einfach sagen, okay, es ist, was es ist. Wir gehen dahin, Eishockey zu spielen und wir wollen was erreichen. Lass uns alles dafür tun. Und ob jeder Bedingung jetzt unglaublich gut ist, können wir noch nicht sagen. Aber wie gesagt, wir vorbereiten uns auf Eishockey. Riga war auch kein leichtes Turnier in dem Bubble, dass du bewegst dich nur, wenn du grünes Licht bekommst, darfst du von der Rezeption ins Bus einsteigen und dann wieder in die Halle. Aber das haben die Jungs auch unglaublich gut gemeistert. Und da ist der deutsche Spieler bei der Nationalmannschaft jetzt, er ist einfach stark im Kopf.
Ja, und das hat man auch gesehen, was dabei rausgekommen ist im positiven Sinne, weil du auch gerade arrivierte Spieler angesprochen hast. Mike, du hast nochmal eine Frage von unseren Usern hier in der Timeline zu einem ganz anderen Thema oder beziehungsweise zum Thema, aber es geht eher eine Altersklasse nach unten, glaube ich. Ne?
Ja, es sind viele User, die fragen, wie sieht's mit den U20-Spielern aus? Blank, Juba, Münzenberger zum Beispiel. Hast du da welche mit auf der Liste oder siehst du sie noch nicht so weit, dass sie oben bei der A-Mannschaft mitspielen können?
Der Alex Blank war ja bei uns letztes Jahr in der Vorbereitung schon, hat ein Spiel ein volles Spiel gegen die Slowaken gespielt, hat sich gut präsentiert, auch letztes Jahr. Die haben wir im Radar auf alle Fälle, aber ich glaube, dass diese Olympischen Spiele jetzt für die drei genannten zum Beispiel jetzt ein bisschen zu früh kommen, aber in alle drei Spielern steckt unglaublich viel Potenzial und das hat man auch jetzt bei der kurzen U20-WM schon gesehen. Und die Edmonton Oilers haben auch in Luca Münzenberger was gesehen und er wird sich jetzt im College auch sehr gut entwickeln jetzt.
Toni, du hast vorher die Bubble schon angesprochen von letztes Jahr von der WM, wo ihr bis ins Halbfinale vorkommen seid. Ist es vielleicht ein kleiner Vorteil, dass man letztes Jahr unter schwierigen Bedingungen mit der Mannschaft relativ viel erreicht hat?
Es könnte sein, aber vielleicht sind die anderen auch ein bisschen besser auf das vorbereitet, auf die mentale Ebene. Jetzt ist es ja so, dass die Infos, was wir von Peking haben, ist, es wird ja kein Bubble vom nur Hotel und Stadion, sondern man darf sich im Olympischen Dorf frei bewegen. Man darf sich auch zu anderen Sportarten rüberschauen und so. In dem Sinne ist es kein striktes Bubble. Bereich wie Riga jetzt war, dass es nur Hotel und Bus und Eishalle war. In dem Sinne hoffe ich, dass die Spieler auch die Olympische Spiele so erleben können.
Oh ja, ein olympisches Feeling im Dorf, das ist ja mal das, was alle auch gerne erleben wollen und was ja die Olympischen Spiele ausmacht. Ne? 2018, da gibt es Geschichten, du. David Wolf zerbricht die Tischtennisplatte, legendär.
Wie hat er das gemacht?
Er hat draufgeschmissen, weil er den Ball noch erhechten wollte.
Weil sie Rundlauf gemacht hat.
Ja, genau.
Toni, wisst ihr irgendwas? Der Kader hat sich ja dann schon ein bisschen geändert, wie du ihn vielleicht haben wolltest, ohne die NHL-Spieler. Wird sich ein bisschen was vom System oder von der Spielweise ändern? Oder ist es eher das Gegenteil der Fall, weil es ja eigentlich ein Kader ist, der jetzt über Jahre hinweg unter dir ein bisschen eingespielt ist? Ist das eher was, wo du sagst, da kommt es bloß noch auf Feinheiten drauf an, wir ändern nur Minimales?
Wir werden keine großen Änderungen machen. Das ist nicht mein Gefühl jetzt, dass wir sollten uns da zu viel jetzt einmischen. Ich glaube, wir versuchen oder mein Ziel ist, dass wir finden eine Mischung zwischen mentaler Frischheit, körperlicher Frischheit, weil es auch ein Challenge sein kann mit der Spielplan, wie es jetzt ist. Und da kommt Jetlag noch dazu, die wir meistern müssen und verschiedene Trainingszeiten und so. Und das ist alles ein Teil davon. Was das Taktische dann betrifft, ich glaube, dass der Ziel ist, dass wir nicht zu viel jetzt irgendwas Großartiges ändern, sondern wir wollen die Spieler auch zeigen, dass die wissen, was unser System ist. Klar, vom Spiel zu Spiel, vom Gegner zu Gegner werden wir was anderes versuchen, um einfach das Spiel zu gewinnen. Aber das große Ganze, was unser Spiel taktisch betrifft, da werden wir höchstwahrscheinlich nichts Großes jetzt ändern. Wir haben eine kleinere Eisfläche. Es kann sein, dass wir in einige Bereichen jetzt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob vorsichtiger oder aggressiver agiert sein muss. Aber wir bilden unser Spiel von der Defensive raus. Und ja, das ist was wir jetzt ja so die positive Ergebnisse oder positive Erfahrungen jetzt in die letzte Zeit mitgenommen haben.
Hast du, ihr spielt in der Vorrunde gegen Kanada, gegen die USA und gegen China. Jetzt bist du ja sehr gut international vernetzt. Hast du ein bisschen was vom Kader gehört, von den anderen Nationen? Ich habe jetzt gerade mal durchsickern gehört, dass die USA 10 College-Spieler möglicherweise mitnimmt. Weißt du ein bisschen schon mehr, was euch da erwartet momentan?
Ja, ich habe ja nur so spekulative Kadern jetzt gesehen. Das Gute ist, wir haben schon Bildmaterial von der Channel One Cup bekommen, wie Kanada gespielt hat oder ja versucht hat zu spielen. Da kriegen wir, glaube ich, schon genügend Infos. Das ist ein bisschen so ein Bereich, man muss hier jetzt auch ein bisschen geduldig sein und nicht einfach jetzt sagen, okay, jetzt jeden Tag schaue ich auf die Kader von den anderen. Für mich ist es halt jetzt wichtig, da wo sind wir und was ist unser Plan, und wir haben dann genug Zeit, um die Gegner auch uns zu kümmern. Und was die für Entscheidungen treffen, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwo gelesen, dass die Kanadier den Alex Pietrangelo schon nominiert haben und 2 Tage später sagte das ab. Also da geht wieder ein Kaderplatz raus. Und deswegen lassen wir uns jetzt die erste warten, bis die finale Kader da sind, und dann wissen wir.
Ja, man muss dann auch vielleicht letztlich im Sport immer auf sich selbst schauen. Das macht immer grundsätzlich am meisten Sinn. Aber auch wenn es jetzt schwer ist in der Situation, ich weiß, auch weil das ja gerade schon angeklungen ist mit den Kadern, aber nur mal auf sich selbst fokussiert und vor allem auch auf dich geschaut. Was ist dein persönliches Ziel für Olympia?
Boah, das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Ich wünsche mir, dass wir... Ich habe nicht gut. So. So,
habe ich verstanden, alles klar, danke, ist angekommen. Vielen Dank für die Blumen.
Ja. Mein Ziel ist halt, dass wir 25 Adler Trikots auf dem Mais stehen, die Freude zeigen, die Stolz zeigen, die Glaube an das, was die tun, zeigen. Dann werden wir auch die Resultate bekommen. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich darf das hoffentlich von einer von den besten Plätzen in der Halle anschauen. Und ja, ich will einfach, dass die Spieler alles dafür geben, dass wir erfolgreich sein, und das mit Spaß und das mit einem positiver Blick auf das, was wir repräsentieren. Und es ist ein einmaliges Erlebnis, und man muss einfach irgendwo, glaube ich, auch wenn das stressig ist und es gibt vieles, aber es ist ein einmaliges Erlebnis. Keiner weiß, wenn man es wieder machen darf. Und lasst uns das einfach genießen.
Toni, also ich hätte noch 2 Fragen. Ich weiß nicht, wie viele es bei Rick sind, aber was passiert denn noch? Du hast es ja angesprochen, ihr trefft euch da Ende Januar. Ich glaube, am 2.2. fliegt ihr rüber.
Genau, so das ist geplant. Der Plan. Das am
2. Was passiert bis dahin? Was passiert bis dahin von jetzt ab?
Viele Telefonate, glaube ich. Wir nageln den Kader fest. Hier wird noch viele Spiele angeschaut. Und da, wie gesagt, mit der Kader rumbasteln, Optionen offen halten, das ist das. In 2 Wochen haben wir hoffentlich den finalen Kader. Wenn wir den finalen Kader fest haben, dann planen wir die paar Tage, die wir noch hier vorbereiten. Das heißt, Trainingszeiten regenerieren ein ruhiges Reisetag nach Peking zu haben. Wir kommen am 3. dann an, werden getestet, und dann werden wir irgendwo auch am 4.2. in Peking trainieren und dann hoffentlich das Eröffnungsfeier genießen können. Und
okay, dann, das ist erlaubt. Die Jungs dürfen auf jeden Fall zur Eröffnungsfeier, das ist geplant.
Das ist die Info. Der Stand heute, meine Info.
Na gut, ist ja nicht nur Info, ob man es darf, das muss ja auch der Trainer freigeben. Das war jetzt eigentlich die Frage. Das ist ja viel wichtiger.
Ja, aber. Also der Eröffnungsfeier ist am 4. und ja. den müssen wir wirklich genießen können.
Finde ich gut.
Du hast zwei, hast du gesagt. Ich hab auch zwei.
Das waren doch schon zwei.
Achso,
waren
schon zwei.
Eröffnungsfeier.
Ich muss nochmal zurückkommen auf das, was du vorher gesagt hast, weil natürlich ist jetzt noch vieles nicht im Klaren. Aber ich habe von dir noch nie Aussage gehört, dass du zum Turnier hinfährst und sagst, ich will Spaß haben. Ich will die Zeit genießen. Das willst du sicherlich auch immer. Aber grundsätzlich ist dein Ehrgeiz ja schon so da und den hat man jetzt über Jahre hinweg auch unter Marco Sturm schon so in die Mannschaft reingetragen, dass man hinfährt, um Spiele zu gewinnen. Jetzt möchte ich die Frage schon nochmal stellen, sportlicher. Ich verstehe, was du sagst, dass mit Olympia klar ist und dass es momentan auch schwierig ist und dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, sich hier einen Mund zu verbrennen, indem man sagt, man möchte das Turnier gewinnen. Aber jetzt mal nochmal nachgefragt, was würdest du dir wünschen? Ich stelle es immer anders. Was würdest du dir wünschen für Olympia, für einen sportlichen Outcome?
Ja, klar, wünscht man sich irgendwo, dass man um die Medaillen spielt. Das ist ganz klar. Und das ist für uns ein Ziel, die wir auch, ich glaube, das steht jeder jetzt fest, auch ohne, dass man das sagt. Ich will was heimbringen und das nicht nur meine Klamotten.
Sehr schön, aber das ist
gut, der lacht auch nicht dabei. Jetzt haben wir doch gelacht. Vorher haben wir gerade was gehabt, hast du gesehen, in der Schweiz sind sie ins Eis einbrochen, in die Samboni, ins Samboni-Loch. Ist der Wim Hof ein Finne?
Nein.
Ist kein Finne, aber ich dachte, der Wim Hof ist ein Finne, weil es auch so ein verrückter Typ ist. Aber gut, dann war ich da.
Am Thema vorbei.
Dann war ich da am Thema vorbei.
Nein. Na, aber das, was Toni gerade gesagt hat, das ist ja auch das, du hast es gesagt, das hat sich jetzt in der Nationalmannschaft eben auch breit gemacht, dieser Wille. Toni sagt es ja, wir wollen da auch mit Stolz den Aller präsentieren und eben auch den sportlichen Erfolg haben. Und ich finde gut, dass das ja eigentlich klar rauskommt. Wir müssen es gar nicht mehr unbedingt sagen. Natürlich, wir sind jetzt eine der Top-Mannschaften in der Welt. Das ist ja klar, dass wir jetzt da nicht hinspielen, um eine Partie zu gewinnen.
Ne? Und ein bisschen Lockerheit ist auch immer da.
Den Swag, genau, den brauchst du auch irgendwie. Eine Kombination des beiden
ist immer gut. Ja, also man braucht den. Ich sehe das Turnier ein bisschen so. Das ist ein kleineres Format von der Spielbetrieb oder Spielaufwand, was ein WM-Turnier ist. Du hast eine Gruppenphase mit drei Spielen und dann musst du halt dein Bestes zeigen danach. Entweder ist es schon ein Viertelfinale oder ein Achtelfinale. Und wenn du da in diesem Best of One Spiel stehst, dann müssen wir liefern können. Keiner weiß, wie das jetzt ausgehen wird, aber wir wissen, wohin wir wollen.
Ja. Eine Frage habe ich noch, Toni, weil wir haben ja ein Interview gemacht vor gar nicht so allzu langer Zeit. Da bist du frisch zurückgekommen aus der NHL, hast da mal hospitiert kurz und wir haben so ein bisschen über die Ambitionen gar nicht großartig gesprochen, aber du hast den Satz gesagt, dass es auch für einen Trainer ein Traum ist, in der NHL zu arbeiten. Danach hat es in der Presse ein sehr großes Echo gefunden. Für mich, junge Spieler reden immer davon, dass sie in die NHL gehen. Jetzt möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber du bist ein relativ junger Trainer doch. Für mich ist es absolut logisch, dass man da auch als Ziel hat, dass man in der besten Liga der Welt arbeitet. Warst du überrascht, dass das in der Medienlandschaft so groß aufgefangen wurde?
Ja, überrascht. Ich kann das verstehen, dass es medial jetzt interessant ist. Aber dass ich das als Ziel habe, in meine Karriere als Trainer, bedeutet gar nicht das, dass ich die Chance bekomme. Man kann vieles richtig machen als europäischer Trainer und überhaupt keine Möglichkeit in die NHL bekommen. Ich bin nicht der Einzige, der an NHL Interesse hat von Europa. Und das auch nicht mit aller Juniorenligen, College, was weiß ich, in Amerika, die alle da sind. Es wäre für mich ein Traum, der in Erfüllung gehen würde, wenn man die Chance bekommt oder irgendwo findet. Und das ist so persönlich, was mir reizt, ist das alles dafür tun und so gut arbeiten wie möglich, dass man hoffentlich da auch Interesse erreichen könnte. Aber es ist so ein langer Weg und wir reden über eine Promillenchance, dass man da irgendwo an der Bande steht. Also da muss ich auch, das ist einfach die Wahrheit. Aber die Interesse ist schon da.
Ja, ich sehe da in Zukunft, irgendwann in weiter Zukunft, habe ich so ein Bild vor Augen. Da steht der Sturm und der Söderholm stehen da als Coaching-Team an der Bande. Das ist
in der NHL oder
in der Nationalmannschaft? Ja, wo auch immer. Gerne auch in der Nationalmannschaft. Aber ja, das war jetzt nur meine Fantasie. Da habe ich ab und zu mal ein paar Prozent von.
Ja. Ja. Toll, schön für dich.
Ja.
Weil wir gerade Trainerteam ansprechen, Toni. Trainerteam, ja. Wird es ähnlich ausschauen wie letztes Jahr bei der WM? Da sind ja unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Ländern auch gekommen. Oder ist es dieses Jahr schwieriger oder gibt es da kein Problem? Weißt du da schon mehr oder ist das auch was, das wo noch?
Gute Frage. Es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und zwar, weil alle Ligen zu der Zeitpunkt spielen. Und wie wir jetzt wissen, auch die DL da jetzt spielen wird, höchstwahrscheinlich. Und deswegen wird der Trainerteam ein bisschen anders ausschauen. Wir können einfach nicht, es ist vollkommen verständlich, dass ein Trainer, der als Cheftrainer im Verein steht, dass er vielleicht jetzt nicht für Olympia verfügbar ist, einfach weil seine Mannschaft spielt. Und deswegen haben wir das jetzt ein bisschen umgebaut und wir sind vom Anzahl auch ein bisschen eingeschränkt, was der komplette Staff betrifft. Wir tun alle wissen, warum wir hinfliegen und wir tun das Beste daraus. Und da werden wir auch im Staff ein gutes Team zusammen haben.
Ja, Toni, Goldi, du hast da noch eine Frage aufgeschrieben, ich kann es aber nicht lesen. Der Goldi, der hat Hieroglyphen. Ich meine, jetzt, egal was für eine Brille ich aufsetzen würde, diese Frage kann ich nicht lesen. Und wir haben natürlich viele Fragen aufgeschrieben, viele, die wir gar nicht stellen konnten. Situation?
DEL.
Ach, DEL soll das heißen.
Grundsätzlich, meine Güte. Wir haben ja vorher, bevor du reinkommst,
lass mich kurz sagen, dass du kannst weder geradeaus grammatikalisch frei Deutsch sprechen, noch kannst du das schreiben. Warum schreibst du denn auch bayerisch?
Naja, ich schreibe so, damit du dir meine Gedanken mir lesen die Leute meine Gedanken ab.
Ein bisschen zu viel zusammen. Also irgendwann bekommt man ein bisschen das Gefühl.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist, vielleicht sollten wir nach dieser Sendung direkt mal die Trennung herbeiführen. Aber ist nicht die Frage. Also wenn es schon anderen auffällt, stell deine Frage jetzt, offensichtlich die letzte.
Ich wollte eigentlich bloß ganz kurz, wir haben davor über die DL gesprochen und die Situation momentan in der DL mit den Quarantäne und so weiter, jetzt mal weg von den Nationalspielern und auch natürlich von Olympia hinweg. Wie bewertest du momentan die Situation in der deutschen Eishockey-Liga?
Ja, ich glaube nicht, dass da so viel Planungssicherheit für einen Trainer ist. Es ist ja wie Verletzungen kommuniziert werden. Es ist day to day, glaube ich, jetzt der Geschäft und gar nicht optimal. Es tut mir leid für die Fans einfach. Es ist keine einfache Situation für die Spieler und für die Betreuer und für alle, die mit Eishockey arbeiten und sicherlich keine leichte Situation für die Fans auch. Aber der Spieler spürt ja schon irgendwo, dass die Fans hinter denen stehen. Aber jetzt ist einfach so viele Fragen raus, dass man einfach denn ich sag, man nimmt einfach jetzt einen Bleistift und man steht auf in der Früh und hofft, dass nicht so viel los ist. Und aber gemeinsam können wir das auch, glaube ich, jetzt so gut wie möglich jetzt meistern. Und hoffentlich kommt sonnige Zeiten.
Eine kurze Nachfrage jetzt von mir bezüglich DL und aktueller Situation. Gibt es eigentlich eine bestimmte Deadline, bis wann die Spieler sozusagen aus der Quarantäne raus sein müssen? Also wenn du jetzt einen Spieler auf der Liste hast, den du mitnehmen willst und der geht beispielsweise 2 Wochen, bevor ihr rüberfliegen wollt oder einfach eine Woche, bevor ihr ins Trainingslager geht in Quarantäne, hast du da dann in dem Sinne, gibt es da einen Backup-Plan? Oder ist es dann so doof gesagt, ja, blöd gelaufen?
Ja, ich meine, wenn alles richtig chaotisch laufen, dann irgendwann ist es ja vielleicht eine Chance, dass man einfach sagt, okay, jetzt haben wir einfach keine Spieler mehr. Aber das würde es, ja, ich klopfe am Baum jetzt. Aber man muss ein paar Mal sich vorhin negativ testen. Das sind die Vorgaben jetzt von die Organisatoren. Es wird ähnlich wie einige WMs und einige ja, andere Turniere jetzt gelaufen sind, dass man füllt eine App aus, dass das einen dann die Einreisemöglichkeit gibt nach China. Und dazu gehört, dass man 4 Tage und 2 Tage, glaube ich, sind die jetzt die Bestimmungen jetzt sich da negativ testet. Aber so einen letzten Tag positiv zu sein, ich weiß nicht, ob es jetzt so einen gibt, aber man muss auf alle Fälle jetzt ein paar negative Tests vorweisen können.
Toni, dann wünschen wir, dass alles super läuft, so gut wie möglich für die finale Zeit, Kaderplanung und alles, was da noch mitspielt in den kommenden Wochen Richtung Abflug dann am 2. Februar.
Und nie vergessen,
that's a hockey, you know, it's only a game.
It's only a game, aber wir freuen uns natürlich über jeden Erfolg und ja, drücken die Daumen, Toni, und vielen lieben Dank für die ausführlichen Ausführungen und die Zeit heute Abend. Dankeschön. Beste Grüße.
Vielen Dank. Danke. Danke, Männer.
Danke.
Danke, ciao.
Ja. Danke. Ja, auch da kann man immer wieder gerne sagen, macht immer Spaß, sich mit dem Bundestrainer zu unterhalten.
Ja, ja. Und ich schaue gerade mal auf unsere Uhr.
Na, Stunde sollte es eigentlich vorbei sein.
Wir kommen näher hin,
ja.
Wir kommen näher hin.
Wir hängen, aber nicht dramatisch. Höre ich aus der Regie. Weißt du, die hat das ja so einigermaßen im Griff.
Absolut. Also
dich nicht, aber mich so einigermaßen. Ja. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ja. Aber du hast ja gehört, dem Toni ist schon aufgefallen, dass das ein bisschen Waldorf und Stettler ist.
Ja, ich reg das wirklich auf.
Manchmal hilft nichts. Machen wir weiter.
Ja, klar.
Danke.
Auf geht's. Das ist der Wim Hof, kein Finne.
Ja.
Kannst du mal rausfinden, was der Wim Hof für ein Landsmann ist? Das macht mich verrückt.
Wie schreibt man den denn?
Ja, Wim, wie Wim Tölke, bloß eine Tölke, dann Hof. H-O-F. Also Wim, wie Hof.
Wie Wim?
Wim Hof.
Wie Wum und Wendelin.
Als The Iceman.
Ja, The Iceman.
Niederlande.
Nee.
Ja, sag mal. Ja,
man weiß doch, große Holländer sind im Schnee.
Und Showmaster.
Ja, und auch
jetzt. Und Showmaster.
Wim ist eigentlich ein niederländischer Vorname.
Wim.
In erster Linie, glaube ich.
Das ist ein Niederländer.
Wim Hof wäre jetzt auch echt nicht direkt so der, Jaukerleinen oder so.
Habe ich den zum Finnen gemacht. Da schau her. Ja. So ist es.
Komm.
Weiter geht's.
Wenn du schon keinen Plan hast von den Promis dieser Welt, dann lass uns doch über das sprechen, von dem du Plan hast. Eishockey. Wir haben es ja angesprochen. Wir wollen ein bisschen auch noch auf das schauen, was in der deutschen Eishockey-Liga passiert ist, beziehungsweise welche Mannschaften vielleicht gerade, wir haben es ja Who's Not genannt. Und ja, gucken wir zunächst mal vielleicht auf die Scorer. Und ganz oben, wenn ich es wieder richtig sehe, mit meinen 4,5 Dioptrien, Riley Sheen.
Warte, ich komme noch näher ran.
Nein, ist ja gut jetzt. Ist ja gut jetzt. Da verwirrst du nur die Menschen, die draußen zuschauen und die sowieso schon alles gesehen haben.
Ja.
Also Bietigheim, natürlich eine Mannschaft, die brutal abgeliefert hat zuletzt. Wir haben 5 Siege am Stück, Mannheim und die Eisbären auch mal geschlagen und Riley Sheen, Maschine, 28 Tore.
Ja.
Der hat übrigens schon mal ganz kurz das, was er letztes Jahr in der DL2 gemacht hat, schon egalisiert.
Mhm. Jetzt. Es ist interessant tatsächlich, auch Bietigheim insgesamt ist interessant. Also ich habe mir mal nur die Statistik angeschaut vom 24.12. bis jetzt.
Ja.
Wenn man sich da die Tabelle anschaut, ist momentan erster Bietigheim, 4 Spiele, 4 Siege, 11 Punkte. Auch weil Sheen in diesen 4 Spielen 6 Tore erzielt hat, hier sehen wir ein paar, 3 Assists gemacht hat. Aber auch Stretch funktioniert da gut, Smarek, Granford. Also die haben schon Wege gefunden, wo es deutlich besser geht und vor allem für mich mitentscheidend sind die Special Teams. Wir erinnern uns vielleicht, zu Beginn der Saison war vor allem das Unterzahlspiel richtig schlecht.
Ja, hat man jetzt mit Brownie auch mal gesprochen, mit Konstantin Brownie.
Absolut richtig.
Am Anfang, ja.
Auch vom 24.12., das Powerplay vom 24.12. sind sie Erster mit 40%, haben nur 2 Unterzahltore bekommen, haben insgesamt, wenn du Unterzahl und Überzahl zusammenzählst, haben sie 111%, da gehören sie mit zu den Besten in der Liga. Mhm. Und damit gibst du natürlich Möglichkeiten, das, wo sie vorher nicht gehabt haben, weil sie einfach hinten drin zu viel kassiert haben und vor allem auch in Unterzahl zu viele Gegentreffer bekommen haben.
Mhm. Ja, und die Reihe mit Sheen, Jasper und Stretch, ich meine, die haben über 100 Punkte schon gemacht, also über 50 Tore, das ist schon, schon mal eine Ansage, ne? Da kannst du schon mal erstmal mit arbeiten.
Ich hatte nochmal rausgearbeitet, hier sehen wir, dass Bietigheim oben ist und wenn man jetzt ganz hinter geht, gehen wir auf PP und PK gemeinsam, Nee, ganz hinten, genau. Ja. Und das ist immer interessant. Das ist nämlich der Wert, wenn du Powerplay und Unterzahl zusammenzählst, also Überzahl und Unterzahl zusammenzählst. Und da sagt man eigentlich, das sollte, gute Teams sollten immer über 100% haben. Man sieht es auch, der siebte ist bei 100%, also das ist ungefähr der Durchschnitt. Und dann geht es nach oben, bei 111% ist sehr gut. Jetzt ist es eine kurze Phase. Mannheim ist da mit 130% überragend. Das ist jetzt kein Wert, den du normalerweise über eine ganze Saison halten kannst. Aber insgesamt gesehen ist das, wo sich Bietigheim hinentwickelt hat, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, insgesamt, plus, dass eben diese Spieler momentan so heiß laufen, dass sie in letzter Zeit auch gewinnen und sich vom letzten Tabellenplatz da jetzt rausgehüpft haben.
Also die sind ohne Frage absolut hot. Wer ist noch hot aus deiner Sicht?
Also was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang, wenn man sich die Statistik anschaut, seit 24.12. auf dem zweiten Platz ist Wolfsburg, nur 3 Spiele, aber auch die haben 3 Siege geholt. Und interessanterweise in dem Zusammenhang, Iserlohn, die haben nur 2 Spiele gehabt in diesem Zeitraum, aber die haben da auch 2 Siege geholt, 5 Punkte. Und dann ist jetzt der Trainerwechsel. Also Brad Tepper wird quasi in der Quarantäne entlassen, weil Iserlohn in der Quarantäne auf den letzten Platz rutscht, weil sie selber nicht spielen können und die anderen Mannschaften im Punktequotienten nach oben rutschen, weil sie regelmäßig punkten. Bietigheim, Schwenningen und so weiter. Und das ist schon ein Zeitpunkt, wo ich mir erst gedacht habe, so, oh wow. Also hättest du mich jetzt gefragt vor 2 Wochen, ob die irgendwas am Trainer machen, hätte ich gesagt, ja, ich weiß, dass dieser Trainer da eigentlich sehr von den Fans geliebt wird, muss man fast sagen. Ich glaube, dass der da auch mit Christian Hommel einen Fürsprecher eigentlich hat, ja, der da gemeinsam mit ihm im Weg gegangen ist. Mich überrascht der Zeitpunkt sehr.
Ja, sehr also, ungewöhnlich. Ne? Also so eine Entlassung gab es vermutlich noch nie. Ja.
Auf der anderen Seite muss man sagen, ich verstehe es auch. Also wenn man sich das jetzt wieder anschaut, jetzt bist du in der Quarantäne und dann rutscht du auf einmal auf den letzten Tabellenplatz. Momentan gibt es noch Auf- und Abstieg. Das heißt, faktisch bist du einfach auf dem letzten Platz jetzt. Und da du auch nichts tun kannst, kann natürlich schon sein, dass da auch bei den Gesellschaftern in Iserlohn auf einmal dann das rote Lämpchen geleuchtet hat und dann Panik. Was machen wir? Wir müssen irgendwie was ändern. Und das ist der Trainer. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass dass Iserlohn eigentlich auf einem aufsteigenden Ast war. Also dieses absolute Low, das hatten sie hinter sich, wie das jetzt mit der neuen Quarantäne und mit Olympia hätte ich schon beinahe gesagt, aber auch die Olympiapause kann noch reinspielen, aber mit der Quarantänepause, wie sie das auswirkt, das ist ganz schwer zu sagen.
Ja, könnte es nicht vielleicht auch so sein, dass sie gesagt haben, sie gehen jetzt von Tepper weg, weil sie wissen, sie kommen ja dann erst in das Return-to-Play-Protokoll, also sie spielen ja nicht sofort wieder, sondern haben da vorher ein paar Trainings miteinander, dass man dann sagen kann, okay, da kann der neue Coach vielleicht besser eingreifen als in dem Sinne reguläre Saison, wenn sie, sag ich mal, alle 3, 4, 5 Tage spielen und vielleicht eher mehr Regenerationstraining machen als aktives Taktik- bzw. Allgemeintraining.
Schwierig, ja. Ich weiß nicht, ob da der Gedanke so weit war, dass man da sagt, man hätte da jetzt auch noch die Möglichkeit, das Training da zu machen, weiß ich nicht.
Und du wusstest vielleicht ja auch nicht 100%, dass jetzt auch die nächsten Spiele erstmal wieder ausfallen.
Kurioserweise
wäre es übrigens Wolfsburg-Iserlohn gewesen.
Ne? Du weißt ja auch nicht, wann die Spiele jetzt wirklich sind und welche gespielt werden. Hinzu kommt, ist es denn sicher, dass sie schon einen Trainer haben? Ist es momentan auch so leicht, einfach irgendwo einen Trainer herzuziehen, zu zaubern und den gleich da zu haben? Das sind sehr viele Fragezeichen bei mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, weil ich mir am Freitag in der Konferenz auch das Interview von Christian Hommel angehört habe. Ich war sehr überrascht, dass quasi einen Tag später Brad Tepper entlassen wurde. Das hat mich einfach überrascht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann es verstehen. Wenn du auf einmal auf dem letzten Platz bist, versuchst du was zu tun. Trotzdem muss ich sagen, der Zeitpunkt hat mich sehr überrascht.
Aber machst du dir nicht vorher Gedanken über einen potenziellen neuen Trainer?
Also Profisport.
Bevor du ihn entlässt, ja klar.
Also ich sag dir eins, ich weiß nicht, was du sagst, aber das wird ganz oft überschätzt. Also in jeder Sportart, im Fußball, überall, es wird überschätzt, dass die Menschen sich da schon lange Gedanken gemacht haben und den Superplan A und B und C haben in der Schublade. Machst du nur alles auf, je nachdem, wie die Situation ist. Das glaube ich nicht.
Das gibt's.
Du musst manchmal intuitiv reagieren, weil du ein Feeling hast.
Genau, tatsächlich. Also ich auch, das hat nichts mit Professionalität zu tun. Das darf man jetzt, glaube ich, nicht, das muss man unterscheiden. Ja? Das hat oft nichts damit zu tun. Es gibt diese Situationen, wo schon längst mit einem Trainer verhandelt wird, egal in welcher Sportliga der Welt, und du wartest bloß drauf, dass der andere quasi geht, damit der andere wieder durch die Hintertür quasi reinkommt, der neue, weil du den eigentlich schon längst haben möchtest. Das gibt's. Ich glaube, dass das da jetzt nicht der Fall ist. Punkt.
Könnt ihr mal den neuen Moderator reinbringen neben mir?
Michael. Ja, da schrauben wir schon lang dran, aber Der sitzt eigentlich da
drin. Kein Experte gefunden.
Verdammt, jetzt ist raus.
Ja, ja. Ja. Jetzt sind wir bei Iserlohn hängen geblieben und da muss man ganz kurz auch noch vielleicht ansprechen, Köln und Düsseldorf, ganz kurz,
oh ja, weil wir
bei der Tabelle waren. Seit 24.12. Köln 7 Spiele, 3 Punkte geholt, Düsseldorf in diesen 6 Spielen 1 Punkt geholt, die einen 6 Niederlagen in Serie, die anderen 8 Niederlagen in Serie. Ja, das ist schon.
Also Köln hat von den letzten 14 Spielen nur 2 gewonnen, ja, und kriegen echt viele Gegentore, haben Probleme. In Unterzahl ist gerade eine üble Tendenz. So nach so ein Zwischenhoch war da drin, wo sie echt viel richtig gemacht haben. Aber aktuell sieht es für Köln jetzt auch, ich glaube, 9, ne? Habe ich es richtig im Kopf? Platz 9?
Allgemein in der Tabelle gerade.
Ja. Ja, genau.
Und Düsseldorf 10.
Ja. Was da interessant ist, ist tatsächlich das Unterzahl. Mhm. Also wenn man sich das anschaut, in den letzten 7 Spielen 12 Gegentore in Unterzahl. Und dann schaust du dir an, in diesen 7 Spielen, sie bekommen 28 Gegentreffer, es sind 4 pro Spiel, das ist einfach zu viel. Und Düsseldorf hat genau den gleichen Wert. Die bekommen auch 4 pro Spiel, schießen nur 2 Düsseldorf. Da siehst du einfach, dass das momentan, Düsseldorf hat eher das Problem gehabt auch, dass sie wenig Tore erzielen. Das ist dann einmal gelangen, aber da haben sie trotzdem Spiel nicht gewonnen. Aber Köln mit dem Unterzahl hat momentan ein Problem. Das Überzahl läuft auch nicht. Und jetzt nehme ich mal den Wert her von Bittigheim. Da waren wir gerade zusammengerechnet bei PK und PP, um das auszusprechen auf Deutsch, Überzahl und Unterzahl, bei 111. Ja. Und jetzt gehst du mal bei Köln runter, da sehen wir, dass wir schon beim 14. sind und es sind 72%.
Ja.
Also normalerweise sagt man, Unterzahl allein soll gar nicht unter 80 sein, aber das Unterzahl ist jetzt in diesen Spielen bei 57,14%.
Doch kannst nichts gewinnen, wenn du mal ein paar
Strafen nimmst. Das ist tatsächlich schwierig. Ja. Und wenn man sich das so anschaut, ich erkenne die Aufstellung, man kennt, was sie spielen möchten, aber die Schüsse gehen durch und die Tore finden da momentan einen Weg rein. Also so wie sie vorher mal einen Lauf gehabt haben, über 10, 11, 12 Spiele hinweg, ist es genau momentan das Gegenteil.
Wolltest du das gerade oder war das ein Versprecher?
Was?
Die Tore finden einen Weg oder?
Die finden einen Weg durch, die Schüsse, ja.
Ach so, okay. Aber sie haben unglaublich viele. Teilweise über 50 Schüsse genommen in den Spielen. Die Kölner zum Beispiel, ne? Also wirklich, ist nicht eine Frage, dass du nicht schießen kannst oder die Scheibe nicht zum Tor bringst, sondern sie geht aktuell nicht rein. Wo es auch gut läuft, so von Weihnachten weg, Schwenningen, 5 Siege in Folge. Jetzt gab es ja am Wochenende, am Sonntag die Niederlage in Mannheim, denkbar knapp, da haben sie sich nochmal rangerobbt, aber auf jeden Fall einer, glaube ich, der gut dabei war und wenn ich mich nicht täusche, gehört der zu unserem Save of the Week.
Das war gegen Düsseldorf.
Der ist natürlich schon geil rausgeholt von Eriksson. Schöner Pass hier von O'Donnell auf Fischbuch und zurücklegt. Ah, holt er stark raus.
Ja, das ist ja auch einer, der dir mal 1, 2, 3 Spiele gewinnt,
ne? Ja.
Wo du dachtest, okay, so gut waren wir heute nicht, aber Dankeschön.
Bei Schwenningen muss ich sagen, Schwenningen, von Anfang an haben die eigentlich nicht die Probleme. Ja, richtig. Die haben nicht die Probleme gehabt in der Abwehr, meiner Ansicht nach. Sie haben nie besonders viele Gegentreffer bekommen. Beide Torhüter haben da immer sehr gut gehalten. Sie haben Probleme gehabt, Tore zu erzielen. Und das hat sich einfach meiner Ansicht nach geändert. In den letzten 6 Spielen 23 Treffer erzielt. Und wenn man mal drauf schaut, die beiden Spinks funktionieren, Turnbull funktioniert. Da schießen jetzt viele Leute Tore. Und die Treffer mehr bringen momentan bei Schwenningen auch die Punkte. Und das ist momentan ein großer Unterschied, finde ich. So wie Schwenningen offensiv auftritt.
Ja.
Da, auch der neue Spieler, der in Nürnberg gespielt hat, Pollock.
Ja.
Pollock heißt er. Ja. Entschuldigung.
Aber Pollock, Black Pollock gibt es auch. Ja,
genau. Dass er 4 Spielen da ist. Der hat da auch einen wichtigen Impact. Mhm. 3 Tore, 2 Assists dazu. Das ist schon was. Das ist noch ein junger Importspieler, der hat gut funktioniert dieses Jahr in Schweden. Der war in Nürnberg eigentlich gut. Der hat dann nochmal zusätzlich Qualität in die Offensive reinbracht. Mhm.
Ah, Nürnberg ist ein gutes Stichwort. Auch die sind hot, kann man sagen. Um da nochmal drauf zu gehen, weil ich auch am Donnerstag da war und wir haben da auch so eine Row-Tabelle mal gespielt. Also seit Tom Rowe da ist, das ist wirklich ein Effekt. Ne? Also 23 Spiele seit dem 15. Oktober, 13 Siege, 10 Niederlagen und die haben insgesamt 17 Mal gepunktet. Also es kommt ja auch nochmal hinzu. Ne? Selbst wenn du vielleicht mal eine Niederlage kassierst, hast du dir trotzdem die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen. Holst dann zumindest noch einen Punkt. Das ist ein Schnitt von 1,78. Also in diesem Zeitraum, seit dem 15. Oktober, seit er da ist, sind die Tabellen Vierter. Also das ist dann schon mal stark.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist, da bist du mit 1,7, ja. Wie viel?
1,78.
Da bist du relativ weit vorne, fast ja. Mit 1,8 ja. In der Tabelle, wenn du das die ganze Saison gehalten hättest. Das ist natürlich schon was auch von der Spielweise. Da haben sie sich schon insgesamt sowohl in der Offensive, aber auch in der Defensive komplett geändert eigentlich. Also das ist schon ziemlich stark.
Ja. Ja, wer macht noch vielleicht ein bisschen Sorgen? Die Augsburger machen mir vielleicht ein bisschen Sorgen, so neutral drauf geschaut. Haben natürlich das Problem, dass sie viele Spiele verschoben haben, schon frühzeitig dann in den Januar zum Beispiel rein, wo man ja jetzt auch nicht weiß, kannst du die überhaupt nachholen? Jetzt wird es ja ein doppeltes Problem. Mhm. Dann weißt du eben auch nicht, das Problem hat der Iserlohn auch, werde ich nur durchgeschoben oder kann ich mir die Punkte und die Siege auch wirklich selber erspielen? Seit dem 17. Oktober, die letzten 20 Spiele, haben sie auch nur 6-mal gewonnen.
Also ja.
Marc Pedersen hat da auch viele Baustellen.
Ja, Straubing wiederum, Straubing, wer es nicht ganz genau weiß, hier nochmal zur Einordnung.
Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey.
Da läuft es gut, auch wegen Aikesson. Also Aikesson ist ja momentan, das ist ja brutal.
Maschine.
Also, wirklich. Also was der da momentan macht, wie der punktet, momentan letzten 3 Spiele, 3 Tore, 4 Assists, jetzt über einen längeren Zeitraum schon und dann auch die wichtigen Dinger, die er da reinmacht, also der läuft da wirklich momentan zur Hochform auf, muss man sagen.
Ja. Und auch durchaus schöne Tore, ne? Also das hier gegen Köln oder jetzt dann.
Ja, oder auch da, das wo er reingeht gegen seinen Ex-Gegner da. Der hat einen Biss momentan, jetzt wirklich schon seit einem längeren Zeitraum. Das ist ein brutaler Treffer, der da.
Ja, guter Mann. Und dazu hat auch der Coach eine Meinung gehabt zu seinem Spieler, Tom Pockel.
Ja, Jason hat ein IQ auf ein anderes Level. Hat spielerisch dementsprechend Moves, wo er sehr unberechenbar für die Gegner und hat dann eine hervorragende Schuss.
Wir machen jetzt keine Wortspiele mit IQ auf anderen
Level. Ich wollte es gerade machen, lass mich doch, Mann! Okay, dann. Jetzt nimmt er mir den Dampf raus hier. Ich hatte die Watschen, hatte ich eigentlich schon parat gelegt jetzt. Ja, aber danke Tom Pockel eigentlich für diese Auflage. Aber ich konnte nicht verwerten. Jetzt ist der Dampf raus.
Ja, aber sonst gibt es noch mehr außer Toni, die sagen, ja. Wollt ihr nicht mal.
Nee, ist in Ordnung. Also lass ihn ruhig den IQ haben. Ich habe den EQ. Finde ich, komme ich mit klar.
It's a fucking Coldplay-Skandal.
If you say so, dann ist es so. Einen Spieler würde ich vielleicht auch noch mal kurz highlighten. Wir haben eben schon über Bietigheim gesprochen. Ja. Und das darfst du highlighten als ehemaliger Verteidiger.
Ja. Marcel Brandt. Hat da einen eingeschweißt da oben, der ist natürlich schon ein brutaler Hammer, muss man sagen. Und der hat am zweiten Spieltag 2 Tore erzielt und dann hat er gefühlt, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube 18 Spiele nicht getroffen. Das für ihn, der wirklich einen brutalen Schuss eigentlich hat. Aber seitdem läuft es wieder richtig gut in den letzten 5-6 Spielen für Marcel Brandt. Und man muss auch sagen, er hat diesen Treffer auch selber gefeiert gestern bei Instagram.
Ja, das stimmt. Das habe ich hier schnell. Der Laseralarm.
Gestern war Laseralarm am Pulverturm. Ja.
Und es könnte ja vielleicht ein Grund sein, wie er seine Workouts macht. Also das ist ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch, oder also ich im Leben nicht, aber ob jemand von euch schon mal
was denn
solche Workouts gemacht hat?
Naja, im Moment, als wir gesportelt haben, gab es ja diese ganzen Geräte noch gar nicht. Also das ist ja,
kannst du ja nicht vergleichen. Gab es keine Gummibänder,
willst du jetzt sagen.
Aber, hast du
aber nicht im Fitnesscenter, die gab es nicht im Fitnesscenter.
Ja, da musst du, also mal, das ist eine Übung, ja, hör mir auf, die schaut jetzt normal aus, aber die ist brutal. Sich da zu halten, da die Liegestütze zu machen, ist brutal. Und insgesamt ist es sehr interessant, seinem Instagram-Account zu folgen, was der alles macht, was der trainiert. Die haben ja immer wieder Phasen gehabt, wo sie nicht gespielt haben, wie hart er trainiert letztendlich. Also nicht bloß bei sich unten im Keller, sondern da auch im Fitnessstudio. Das ist schon was, wo ich sagen muss, Hut ab.
Also ich würde sagen, das könnte eine Challenge werden für dich.
Oh, was?
Das müssten wir eigentlich alle dreimal machen.
Was denn? Da sich reinhängen?
In das Band da hängen.
Da kannst du nahe abschneiden oben.
Und wer keine Verletzung hat, wenn er aus 2 Metern auf den Boden knallt, der ist der Held.
Schau mal die Oberschenkel an.
Ja, das ist...
Um kurz einzugreifen, ich glaube, solche Gummibänder gibt es nicht, die mich halten können. Deswegen wäre ich da schon raus.
Guck mal, Highspeed Power. Hut ab! Also Marcel Brandt tut einiges dafür, dass er ja vielleicht auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trägt. Aber das ist schon mal ein ganz interessantes Workout. gut, dass er auch so Einblicke gibt. Finde ich immer interessant, wenn Jungs das machen. Aber ich meinte ja gerade auch noch Verteidiger, habe auch, was habe ich gesagt? Ich habe
Bietigheim
gesagt. Ich meinte aber Fishtown. Ich meinte
Fishtown. Ja, natürlich.
Die haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt.
Nee.
Das ist eine Sensation, was die auch abliefern.
An der Nordseeküste.
Heimlich, still und leise gewinnen die ihre Spiele. Ja. Ganz entspannt, immer wieder. Und auch da...
einer, der heraussticht.
Ja, einer, der heraussticht
mit. Wir reden eigentlich immer über die gleichen drei. Wir reden immer über den Karawanken-Express und dann kommt der Bruckgießer da dazu. Der steht da oben in seiner Lieblingsposition und der schweißt die Dinger rein. Du, das ist ja Wahnsinn. Da brauchst du eine Schweißerbrille bei dem inzwischen. Das ist wirklich brutal. Der hat in den letzten 10 Spielen 7 Tore erzielt als Verteidiger. Mhm. In den letzten 10 Spielen 7 Tore, 5 Assists. Insgesamt, der hat auch, kannst du mal auf die Verteidiger-Statistik schauen. Mike, schau doch mal auf die Verteidigerstatistik, das ist viel klicken.
Jetzt schau doch mal auf die Verteidigerstatistik.
Nee, musst du bei alle Spieler musst du auf Verteidiger gehen?
Da sind wir
doch. Ja, da sind wir dabei.
Ist doch, da
schau
ist
mal. Er.
Und der hat
also für Sascha gehe ich wieder müssen. Ja. 25 Spiele aktuell, 11 Tore, 16 Assists. Heißt, er hat weniger Spiele als Ryan O'Connor und auch Zach Redmond, die momentan noch vor ihm sind. Aber diese 11 Treffer, das ist natürlich schon, also das ist wirklich in 25 Spiele, das ist brutal stark.
Ja. Und insgesamt deshalb auch Bremerhaven, 4 Siege am Stück. Ich glaube, aus den letzten 10, 8 Siege. Also das läuft sehr smooth, würde ich mal sagen.
Und du das sagst?
Sage ich.
Oh, Efkin schreibt übrigens vielen herzlichen Dank für das Augsburg-Trikot. Wer es nicht weiß, letztes Mal haben wir einem Fan von den... Von Düsseldorf war das doch, oder? Was,
Düsseldorf?
Kevin wollte doch das Iserlohn-Trikot nicht. Und dann haben wir uns überlegt, ja, komm, Düsseldorf-Trikot kriegst du aber auch nicht, schick mir eins von Augsburg.
Kriegst ein neutrales Augsburg-Trikot.
Ja, weil wir nett sind. Aber er freut sich, das freut uns. Und Wolfi Zamboni schreibt, hat Mike sein neues Polo zu Weihnachten bekommen.
Nee, nein, nee. Aber Ostern ist auch bald, also richtig. Das ist da mal eine Chance. Mikey, ich versuch's.
Aber, und das ist es, er hat es nicht neu bekommen, aber er hat es waschen dürfen.
Ja.
Und das ist natürlich für uns alle eine Freude hier in dem Studio, weil zuvor war das zum Teil schon sehr streng. Okay. Und ich höre gerade am Ohr, du sollst mal ein Foto schicken, wie du das Augsburg-Trikot anhast, das DEG-Fan.
Tu das doch bitte.
Kevin.
Da freuen wir uns. Genau, wird dann auch hier in dieser Sendung natürlich gezeigt. Keine Frage. Wunderbar, dann sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Show. Haben auch nicht dramatisch überzogen, würde ich
nein.
sagen.
Nein, nein. Das regt mich auf. Ja, mich regt das wirklich auf. Es regt mich wirklich auf, dass wir nicht überzogen haben.
Ja.
Wo kommen wir denn da noch hin, wenn wir so gesittet da durchgehen?
So. Und hier Thomas Scholze sagt, Wim Hof ist 62 Jahre alt, sind die wichtigen Meldungen des heutigen Abends. Und,
Wim Tom, Hof ist 62?
Ja, steht hier. Und Tom sagt, Bietigheim ist ein Beispiel, dass ein Aufstieg funktionieren kann. So aktuell ist die Lage der Liga.
Dann bleibt uns nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, so, guten Abend.
So ist es. Warte mal, jetzt müsste ich ja eigentlich nach vorne gehen, um mich von da zu verabschieden, damit ich zum ersten Mal gesehen habe, wo da die Kamera steht überhaupt, weil ich ja bisher nicht so viel gesehen habe von diesem Ganzen auf dem Bildschirm da vorne.
Nee.
Goldi, es war mir ein Fest.
Ja, es war Freude, war's. Es war ein.
Auch wenn wir heute nicht so gefeiert haben und es auch nicht so festlich war, dein Outfit eher so ein bisschen dürftig ist, aber.
Entschuldige gut. mal ganz kurz, was sagst du mit deiner Joppen da? Und dann hast du drunter Jogginghose. Die habe ich letztes Mal angehabt.
Das zeig ist eine dich mal Jog-Pant den Leuten. Ist das.
Stell dich mal hin,
ja, Leute,
und zeig ey. Dich den Leuten.
Das ist eine Jogpant. So. Oh, jetzt. Ich hänge.
Vorsicht.
Ja. Ich hänge.
Hat sie in deiner Größe nicht mehr gegeben oder was? Hast du die von deiner Tochter mitgenommen?
Hier, gucken Sie mal. So ist man verkabelt hier, liebe Leute. Das muss man alles dabei haben in so einer Show hier.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Das ist Jogpant, das ist total in. Trägt mir jeder normale Mann auch als Anzug heutzutage.
Das aber, ist richtig.
Wie gesagt.
Oh, warte. Ja? Ach, die Modepolizei. Ich habe das draußen festgenommen.
Niveau ist keine Handcreme, mein Freund. Das solltest du wissen. Mhm. So. Oh, jetzt bin ich abgestöpselt. Warte mal, war das jetzt das Mikro?
Es ist Wahnsinn, wenn du mit Amateuren zusammenarbeiten
musst. Ich verliere die Kontrolle hier.
Da ist einer davon und da sitzt der Nächste.
Dann lieben Dank fürs Zusehen und vor allem auch für die rege Beteiligung hier auf unserer YouTube-Kommentarleiste. Hat Spaß gemacht. Danke, Mike. Magic Mike at the Turntables, auch heute wieder.
Danke euch. Ja. Ich habe jetzt schon, wenn wir noch beim Chat waren, Armin Heu-Wagner ruft jetzt die Spendenaktion Hashtag Polo für Mike raus.
Das finde ich gut.
So,
find ich
sehr schön.
Und wir haben dann auch eine neue Einblendung. Pavel Groß hat sich gerade gemeldet wegen deinem Outfit.
Das ist ja eine 5 für dich. Pui, dein wow. Ja.
Das ist natürlich... Danke, Pavel, dass du dich so schnell melden konntest.
Das ist sehr wunderbar. Ja. Aber das mag ich, dass du dich auf Kosten anderer Leute gerne lustig
machst. Ich?
Ja.
Das glaubst du ja wohl selber nicht, dass ich da der Typ dazu
bin. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Danke fürs Zusehen. Das war die Eishockey-Show live für den heutigen Abend. Und viel Spaß beim Zuhören, auch natürlich im Audiotake als Podcast. Ist selbstverständlich klar, dass man auf dem Podcast dann selbst nicht so gut die Bilder sieht, die hier zuspielen. Aber ich glaube, das macht ja gar nichts.
Nein, und wer es im Video nicht verstanden hat, kann es sich nochmal auditiv anhören.
What? Und versteht's dann?
Ja, es gibt den auditiven Typen und es gibt den visuellen Typen.
Ich bin einfach nur ein
Typ. Okay, wie ihr mich angeschaut habt, seid ihr beide nichts davon.
Ja. Bevor das Ganze noch im weiteren Debakel endet, sagen wir schönen guten Abend. Macht's gut, danke fürs Zusehen und bis nächste Woche. Am 17. sind wir wieder da mit der nächsten Ausgabe live um 19.30 Uhr und wir geben uns alle Mühe, nicht zu überziehen. Wie früh ist es? 20.49 Uhr und 23 Sekunden. Es wird früher wie Dieter Thomas Heck. Hier ist München. 20.49 Uhr und 49 Sekunden.
Tschüss, tschüss.
Macht's gut. Servus. Bis dahin. Ciao. Bam.
Schauen wir mal, wie es die Steelers spielen. Das ist der lange Pass. Das ist Sheen. Und das ist Riley Sheen. Natürlich. Es ist unglaublich. Es ist ein Phänomen. Riley Sheen, der ligaweite Topscorer. Und er ist so kaltschnäuzig.
Einige Konjunktivchancen. Wäre, wenn überhaupt, aber jetzt ist es kein Konjunktiv, jetzt ist es Ausrufezeichen. 1:0, Matt Pompel aus der Drehung, der Schuss und die Führung für die Augsburger Panther. Und Platz für Nürnberg Storr mit dem Hattrick. Ganz starker Aufbau, McLeod rüber mit der Rückhand auf Ryan Storr.
Leschi mit dem Fehler, Pollock, Alberg kommt mit, Pollock muss es selber machen.
Ausgleich.
Und wie?
Und dann hat er die Scheibe auf der Rückhand. Passt, nein, er passt nicht, er zieht sie kurz auf die Vorhand und knallt sie ins kurze Eck oben rein. Schöner Ausgleichstreffer.
Eisbären mit dem Abschluss und aus dem Nichts mit dem Treffer. Blaine Byron, wenn du nicht weißt, was du mit der Scheibe machen sollst, bring sie aufs Tor oder rein.
Und Pollock, Pollock, guter Pass. Oder ist das nächste Powerplay-Gegentor für die Kölner Haie? Schwenningen führt dank Travis Turnbull.
Und die Kölner kommen. Die Kölner versuchen. Nur noch eine Minute. Es wird langsam eng. Und da ist das Tor unter das Dach. Maxi Kamera lässt die Kölner hoffen, lässt die Kölner leben. Und das war ein unglaublich guter Schuss direkt über die Schulter. Fieldspeed, Kamera.
Okay, dann der Schlagschuss und das Tor. Giovanni Fiore, das 2:1. Dupré, da wissen sie eigentlich gar nicht so genau, was sie machen wollen. Fiore denkt sich, naja, dann mache ich das mal.
Wow. Der Schlagschuss von Marcel Brandt.
Achtung, Laseralarm angesagt in Straubing. Weiß nicht, wo er den rausholt, aber er holt einen raus.
Guter Pass und da ist er nochmal. Und wieder Eriksson. Und wieder Eriksson, das gibt's ja nicht. Was haben die Düsseldorfer hier für Chancen, aber was hält dieser Typ hier? Gibt's gar nicht.